Hey guys, this is Tony Khan. You're listening to the best podcast in the world, Reds.
Hi, my name is John Cena. You can't see me, but I know you can hear me on Reds.
Hey, Stone Cold Steve Austin here. Now it's time for a good old-fashioned beer bash. Life on Reds. And that's the bottom line, because Stone Cold said so.
Hi, Dennis. Hi, Nico. Here's the man, Becky Lynch. I'm so proud to be on the intro of my favorite podcast. Now let's rock.
Hey, Reds Universe. Here's your tribal chief, Roman Reigns. I just wanted to say, acknowledge me!
Reds 852. Ichiban.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reds. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid, denn wir sind ja heute hier quasi in der Reds Urlaubsedition. Unser Nico, der ist nämlich in Japan. Der hat mir gestern ein Bild geschickt, da stand er ganz frech vor dem Tokyo Dome. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er weiß, wann Wrestle Kingdom ist oder ob er vielleicht sogar bis dahin vor Ort bleibt. Schöne Grüße gehen auf jeden Fall raus. Und in bester Nico-Manier hat der nämlich vor Ort auch schon ein paar Bierchen verhaftet. Aber wir wollten es natürlich für euch nicht ausfallen lassen, denn es gibt ja viel zu besprechen. Es hatte den Night's Main Event, den Hangman, der sich verkleidet hat und vieles mehr. Und dementsprechend haben wir gesagt, eine Person, die kann den Nico gar nicht ersetzen. Aber diese zwei, die werden es zumindest probieren. Das ist zum einen, er ist richtig, richtig böse. Er ist zeitgleich aber auch der Boob-Inspektor. Er ist niemand Geringeres als Evil Olli.
So, hallo Dennis, hallo Herz, allerliebstes Reds-Universum. Ja, es ist mal wieder soweit und ich darf mal wieder für den lieben Nico einspringen. Ja, ich habe mir da für ihn, in seinem Sinne und auch ja, in seinem Geiste, möchte ich fast sagen, heute ein japanisches Bier aufgemacht. Kirin Ui. Ichiban heißt es. Und das werde ich jetzt mal ankosten für euch. Ah, fantastico. Ich war nämlich heute beim Chinesen und dann habe ich mit dem Auge habe ich so geschielt auf den Eiskasten, auf den Kühlschrank und da war es da drinnen, hat es mir angelacht und ich habe auch noch ein zweites Bier mir geholt und zwar ein Singer aus Thailand.
Oi, 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 oi,
in Wirklichkeit kennt der Nico ja eigentlich aufnehmen aus Japan. Also das finde ich ja, ist überhaupt kein Grund, hier nicht zu erscheinen.
Nee, ich glaube, die Zeitverschiebung, also ich glaube, der ist wahrscheinlich jetzt schon mit 3 Promille im Bett.
Die Zeitverschiebung, Zeitverschmiebung. Ich bin auch jetzt gerade in Thailand. Ich bin ja beim Thailänder, beim Chinesen gewesen und befinde mich eigentlich gerade in einem thailändischen Nachtclub und bin trotzdem da.
Gibt's da schon wieder Prosecco aufs Haus? Naja, wir werden das aufklären, aber ich habe ja schon gesagt, der Olli, der Evil Olli, den trifft man eigentlich nicht alleine an. Denn ähnlich wie bei Nico und mir, das ist ein dynamisches Duo. Seit vielen Jahren machen sie die Podcast-Welt unsicher und er macht on top noch das Augustiner in Salzburg unsicher. Er ist Fanclub und Stammtischvorsitzender. Er ist niemand Geringeres als der Dirty Dida. Hallo Dida!
Ja, grüß euch gut, liebes Reds Universum. Grüß euch gut, wie wir beim Pumuckl Sturschädel sagen. Ja, Dennis, vielen Dank für die nette Einmoderation. Freut mich sehr, heute dabei zu sein. Und ja, und an dieser Stelle auch schon mal ganz liebe Grüße an den Nico. Nico, ich hoffe, du hast viel Spaß in Japan. Genieß es. Ja, verhafte ein paar ausländische Biere und berichte darüber.
Wer von euch beiden war denn schon mal in Japan?
Ja, einer war tatsächlich schon mal in Japan. Ich war auch in Tokio, allerdings nur auf der Stadtautobahn. Ich war damals Trainer bei den Special Olympics und bin bei den Weltwinterspielen, war das 2005, in Nagano gewesen. Und das war ganz fantastisch. Da sind wir eine Woche vor dem ersten Bewerb schon angereist und haben da uns quasi akklimatisieren können, glaube ich, sagt man. Und sind da eingeladen worden und sind da in die Kultur eingeführt worden und ein bisschen von den japanischen Volunteers angehimmelt worden.
Und das heißt, du willst mir sagen, Stiefel trinken war mal olympisch?
Ja, also zumindest haben sie es gesagt.
Und, okay, krass. Und du verarschst mich gerade nicht. Du warst wirklich da als Trainer.
Ja, das ist richtig, ja.
Also hat man denn als Trainer genauso viel?
Ich kann es bestätigen.
Hat man als Trainer da genauso viel Sex wie die Athleten?
Na, wesentlich weniger.
Okay.
Weil das ist natürlich bei den Special Olympics inkludiert. Also das ist genauso wie beim Bundesheer, wo man die Pornohefteln kriegt, wenn man an der Grenze irgendwo postiert wird, ist das bei Special Olympics dabei. Also da werden immer Damen abgestellt, ja.
Okay, okay, ja, sehr gut. Also, bleibt dran. Vielleicht hatte Olli noch die ein oder andere dreckige Geschichte zu erzählen. Auf jeden Fall gibt's heute natürlich, da werdet ihr nicht drauf verzichten müssen, auch wieder zwei Stories rund um unsere Road to Oppermania. Eine wird der Olli zum Besten geben und dann werde ich auch noch eine zum Besten geben. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen über den professionellen Ringkampf sprechen, denn am vergangenen Wochenende stand ja Saturday Night's Main Event an und Dieter, hast du es geschaut?
Ja, natürlich. Also nachdem du mich eingeladen hast, Dennis, habe ich es sofort gesagt, na, da muss ich mich top vorbereiten und ich habe jetzt auch hier zwei so Notizzettel, so Post-its vor mir liegen,
eigenhändig
vollgeschrieben.
Oh, sogar ganz vollgeschrieben. Das ist einfach nur so zwei Stichworte oder so.
Ja, so ungefähr. Na, ich habe es natürlich geguckt. Hat doch Spaß gemacht, aber mehr dazu, da kommen wir wahrscheinlich gleich drauf.
Ganz genau, denn wir hatten ja vier Matches auf der Karte und das war ja in den USA der erste Saturday Night Main Event, der eben nicht mehr auf NBC, sondern jetzt dann auf Peacock lief. Also da, wo früher die PLEs liefen, da lief jetzt Saturday Night Main Event hier in Deutschland. Der eine oder andere wird es vielleicht geguckt haben, auf YouTube. Und mein Bruder, der war ganz verwirrt, denn der hatte mich gefragt, wo sagt Dennis, wann geht es denn los? Und dann sage ich, naja, normalerweise ja um 2 Uhr nachts, hätte ich jetzt gesagt, aber dadurch, dass wir und die Amis ja unterschiedlich die Uhr umstellen, wir ja schon am 26.10., ne, meinen Geburtstag hier zum längsten Tag des Jahres gemacht haben, haben die Amerikaner erst am vergangenen Sonntag umgestellt. Dementsprechend bin ich davon ausgegangen, dann haben die, sind statt 6 Stunden, sind es nur 5 Stunden, dementsprechend nicht um 2, sondern dementsprechend um 1 Uhr nachts. Ja, und dann habe ich Ärger gekriegt, es ging mich wohl schon um 0 Uhr nachts los. Also wer es geguckt hat, 0 bis 2 Uhr auf YouTube laufen die Saturday Night's Main Event. Also da entsprechend vielleicht auch schon mal einen Knoten ins Taschentuch machen, denn nächsten Monat, ja auch wieder, Saturday Night's Main Event mit John Cenas letztem Match. Olli, los ging's mit Cody Rhodes und Drew McIntyre. Was hast du denn getippt?
Getippt habe ich Cody Rhodes, aber ich war mir nicht hundertprozentig sicher. Wobei, ja, jetzt zeichnet sich eh schon ab, dass die beiden nochmal aufeinandertreffen. Und ja, mal schauen. Also es gibt ja in dem Fall dann eh nur zwei Möglichkeiten. Entweder Drew McIntyre gewinnt den Gürtel doch endlich nochmal. Oder wir sind trotzdem froh, weil Cody Rhodes dann zumindest den Royal Rumble mal nicht gewinnt.
Also. Das wäre auch mal eine Abwechslung. Ne?
Ich habe also übrigens den Sne bei Müsli und Kaffee genossen, nicht live. Und das reimt sich. Was sich reimt, lieber Dennis, ist gut.
Das ist auf jeden Fall gut. Und genau, Cody Rhodes gegen Drew McIntyre, du hast schon richtig gesagt, haben wir jetzt gefühlt schon ein paar Mal gesehen. Die Stipulation, die ja noch bei SmackDown dazugekommen war, Dieter, das war die, dass der Titel auch wechseln kann bei DQ oder Countout. Und das hat mich dann doch noch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, ans Zittern gebracht, aber das hat dann doch noch so ein bisschen extra, das hört sich aber jetzt schon arg danach an, als möchte man hier irgendwie den Titel wechseln. Aber was man wissen muss, parallel in den USA, parallel zu Saturday Night's Main Event, war ja das 7. Spiel der World Series. 24 Millionen Leute haben das Baseball-Finale geschaut, was auch super spannend war und so weiter und so weiter. Und das habe ich mir dann auch gedacht, ich so, boah, die werden jetzt hier nicht mehr super spektakuläre Titelwechsel machen und werden sich vielleicht ein bisschen was aufheben, weil die Zuschauerzahl wird wahrscheinlich doch eher gering sein. Mhm. Und hat dich dich vielleicht noch ins Wanken gebracht, vielleicht doch hier damit zu rechnen, dass ein Drew McIntyre vielleicht doch den Titel holt?
Nee, ich habe richtig getippt. Ich habe klarerweise auf Cody Rhodes getippt und war mir ziemlich sicher, dass er den Titel hält. Die Stipulation war auch, wie soll ich sagen, also besser als nix, aber war jetzt nicht so aufregend. Ja, wir hatten ja die Szene, wo Drew Cody da von der Ringseite in die auf den Kommentatorenpult gecheckt hat, wie beim Eishockey. Und wo dann der Ringrichter bis 8 gezählt hat und bei 9 ist er rein und so.
Der also hat aber auch gefühlt, als Cody auf dem Tisch aufgekommen ist, war der Referee aber auch schon bei 3, ne?
Also, ja, das stimmt. Sehr schnell gezählt, ja. Nein, aber ich habe mir schon gedacht, also ein Countout wird das nicht. Das wird ein Finish im Ring sein und dann wird es wohl Cody sein, der gewinnt.
88,62% haben auf Cody Rhodes getippt, 1,2% auf ein No-Contest. Das war auch noch, was ich mir kurz überlegt hatte. Ich denke, vielleicht macht man da irgendwie was, aber man hat sich tatsächlich dann hier dafür entschieden, nach dem Crossroads hier Cody Rhodes den Sieg zu geben. Titelverteidigung, und Olli hat es ja schon richtig gesagt, ne, das Match werden wir sehr wahrscheinlich eben auch nochmal wiedersehen. Und da muss man gucken, ne, gibt man ihm dann jetzt irgendwie doch den Titel? Will man da noch was wechseln? Ne, wo will man jetzt hin? Richtung WrestleMania eben auch durch die Verletzung von Seth Rollins ist da, glaube ich, noch ein bisschen Spannung durchaus drin. Zweites Match des Abends, und da gab es dann, Olli, tatsächlich den Titelwechsel. Auch, glaube ich, da, wenn wir gleich mal auf die Prozente gucken, wahrscheinlich nicht so überraschend. Tiffany Stratton, die den Titel, ja, ich glaube, über 300 Tage jetzt tatsächlich gehalten hat, also wirklich sehr, sehr lange, gegen die ja letzte Woche heel geturnte Jade Cargill. Jade Cargill, neue Championess.
Ja, Tiffy Time is over, aber ja, hat sich mutig und tough präsentiert, unsere Tiffy, wie immer ein tolles Dekolleté gehabt, falls man das noch Dekolleté nennen kann überhaupt. Was ist das eigentlich?
Also, war da angerichtet oder was? Wie ist das?
Ja, also das ist, fällt mir schon immer sehr stark auf, ja.
Weißt du, wem es nicht mehr auffällt?
Ja. Bitteschöner, ja. Das war es eigentlich schon, was ich sagen wollte.
Und unserem Ludwig Kaiser fällt es nicht mehr auf. Hast du das mitgekriegt? Du bist ja Bubinspektor. Ludwig Kaiser hat ja eine neue.
Wirklich? Nein, habe ich nicht mitgekriegt.
Sag mal, das war jetzt ging groß. Ich glaube, wir haben letzte oder vorletzte Woche haben Nico und ich noch überlegt und dann sagte er, nee, die sind nicht mehr zusammen. Und ich sag so, oh, was? Und kurz jetzt, also zwischen letzter Woche Reds und dieser Woche Reds sind Bilder aufgetaucht. Mhm. Und zwar auch eine WWE-Dame, aber ich glaube, die macht irgendwie Backstage, auch eine dunkelhaarige jetzt. Mhm. Girlfriend. Also ich kannte sie nicht. Warte hier. Instagram. Ludwig Kaiser with his new girlfriend, WWE Spanish Host Andrea Pazarte.
Oho. Na klar, der sucht sich jetzt natürlich eine spanischsprachige Frau, weil da kann er jetzt ja seinen spanischen Flair und seinen mexikanischen Charme ausspielen.
Der muss jetzt Spanisch lernen, oder? Als Grande Americano.
Genau, beziehungsweise er hat das ja schon gemacht scheinbar.
Ja. Da ist das Training wahrscheinlich ein bisschen aus dem Ruder gelaufen.
Vielleicht war sie seine Spanischlehrerin, das kann natürlich auch sein.
Da bin ich mir relativ sicher. Und ja, wenn man sagt ja auch mal, wenn man mit Händen und Füßen lernt und vielleicht auch der Zunge, dann geht das Ganze ja auch ein bisschen schneller. Und ich bin mir relativ sicher, unser guter Freund Ludwig Kaiser, der hat wirklich das Spanisch nur so aufgesogen. Und herzlichen Glückwunsch den beiden. Und schon richtig gesagt, Tiffy Time ist den Titel los. Dieter, ich habe letzte Woche zu Nico gesagt, ich sag, es wird auch langsam Zeit. Ne? Also der Titelrun zuletzt doch ein bisschen schlampig. Dann war sie auch wohl ein bisschen angeschlagen. Jetzt hatte man ihr hier noch bei SmackDown nochmal die Storyline gegeben, dass ihr Knie auch angeschlagen war. Also man hat ihr tatsächlich ein bisschen geholfen, aber letztendlich war es eine 5 Minuten 33 Demontage, eine Machtdemonstration von Jade Cargill, dem ja dunklen weiblichen Goldberg, kann man sagen, oder?
Ja, aber genau das, also dass mal ein Titelwechsel passieren muss, das war klar, aber wie, das hat mich eben überhaupt nicht abgeholt. Also du hast das Knie angesprochen, also sie hat die Knieverletzung von der ersten Sekunde im Ring schon oversellt. Also da gab es eine Szene, Jade Cargill hat sie in die Luft geworfen und sie ist nur gelandet auf beiden Beinen von einem Dreiviertelmeter und dann gleich, oh, mein Knie. Und das war irgendwie ein bisschen mau. Und dann auch, ja, in 5 Minuten 30, also ich hätte mir da ein bisschen mehr erwartet. Aber so wie es aussieht, kann Jade Cargill einfach nicht mehr. Die hat jeden Move dreimal gemacht und dann war das Repertoire erschöpft und dann war Cover und 1, 2, 3 und ja, war für mich kein gutes Match.
Ist ja witzig, dass sie ja noch verloren hat, oder? In einer der letzten Begegnungen, relativ deutlich auch, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja.
Und jetzt gewinnt sie so, wie es eigentlich, ja, ich sag, also ich persönlich finde ja, wenn's der Jade Cargill den Titel gibst und dann musst du sie auch so darstellen und dann passt das auch, ja, dieser sehr dominante diese dominante Vorstellung und beim Titelwechsel. Aber ist halt komisch, weil offenbar war das vor 2 Wochen noch nicht so der Plan.
Manchmal wirkt ja so ein Heel-Turn, der gibt dann unendliche Kraft, ne? Und ich habe auch drüber nachgedacht, zum einen, das könnt ihr gleich mal sagen. 5
Minuten 30 gibt ja Kraft zumindest.
Unendliche Kraft. Zum einen nachgedacht, potenzielle Matches für sie. Und dann habe ich erst überlegt, und dann fiel mir aber doch eins ein, was ich tatsächlich gerne sehen würde. Und die zweite Sache war, sie ist einfach in der WWE, finde ich, so viel weniger beeindruckend, weil die Damen, gegen die man sie stellt, auch einfach so viel größer sind, als ich das Gefühl hatte bei AEW, ne? Also hier sie mit eine Tiffany Stratton. Also Tiffany ist nicht nur in der Oberweite, sondern auch generell jetzt nicht so viel kleiner. Klar, ein bisschen muskulöser, aber eine Tiffany Stratton ist groß, eine Charlotte ist groß. Klar, wenn du sie jetzt nur mit Leuten wie Alexa Bliss oder so in den Ring stehen würdest, aber das hat die WWE, weiß ich, ob absichtlich oder unabsichtlich, ja auch gar nicht so gemacht, sondern für mich ist Jade Cargill in der WWE tatsächlich eine unter vielen, während sie bei AEW wirklich so diese Riesin war.
Ja, schauen wir mal, wie sie es jetzt entwickelt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es ganz gut zusammenpasst, sie und der Titel, und dass man da was ganz, ganz Gutes damit vorhat. Mal schauen.
Ja, aber dann muss sie schon auf der Matte noch mehr zeigen. Also ganz ehrlich, für mich ist sie jetzt schon die neue Nia Jax, ja. Wird genauso langweilig werden, wird immer dasselbe machen, und dann irgendwann wird die WWE draufkommen, okay, Titel sollte doch wieder wer anderer gewinnen.
Ja, ich bin ja aber großer Nia
Jax-Fan. 54% haben auf Jade Cargill getippt. Also ich hätte tatsächlich gedacht, das sind mehr, aber 54% nur in Anführungszeichen. Und das Match, was ich gerade ansprach, wo ich sagte, boah, das würde ich tatsächlich gerne sehen. Ich weiß nicht, ob man es vielleicht bei WrestleMania macht, ob man so lange zieht oder wie lang ihre Titelregentschaft jetzt gehen soll. Jade Cargill gegen Mami. Wäre das nicht ein Match, was vielleicht auch sogar in 5 Minuten 33 vielleicht gut sein könnte?
Mami wär okay. Ist immer super, oder, Dieter?
Ja, natürlich. Also da natürlich auch ganz klare Präferenz für Mami Rhea Ripley. Aber ja, na, würde ich mir natürlich ansehen. Da hat's die Jade Cargill auch nicht so einfach. Ja, die ist ja, also unsere Rhea, die ist ja auch ein Powerhouse und groß und stark da. Ja, da kann man sicher, da könnte man was draus machen.
Mal gucken. Ich gehe mal davon aus, dass wir das früher oder später hoffentlich sehen werden. Match 3 bei Saturday
Night. Warte mal, weil es gerade noch zu den Damen passt. Ist zwar nicht jetzt zum Snee, aber die Kabuki Warriors, ja, die sind ja Japaner, so wie der Nico. Und in einem der letzten von diesen Einspielern da, ja, die es ja jetzt immer gibt, die recht cool sind eigentlich, da hat die Asuka letztens gesagt, Ichiban. Und mein Bier heißt ja auch so. Und jetzt habe ich mal nachgesehen, wie das, was das eigentlich heißt.
Ja.
Das heißt Nummer 1 oder der Erste, der Beste.
Oh.
Ja.
Da merkt man schon, Dennis, dass der Olli als Trainer nicht sehr erfolgreich war in Japan, wenn er nicht weiß, was
das hat er nicht
Nummer
gehört,
eins,
ne?
Und der Beste.
Aber wir haben viel getrunken.
Wenn die Siegerehrung war, dann war Olli immer schon mit der ukrainischen Trainerin oder sowas, waren die schon im Pub gesessen und haben ein paar Ichiban vernichtet wahrscheinlich.
Immer früh ausscheiden, dann hat man mehr Zeit,
ob ganz und nachher genau noch. Bier mehr Zeit am Glas, dann ist man auch Gewinner. Drittes Match war ein Triple Threat um den IC-Title Dominic Mysterio gegen Penta gegen Rusev. Was mir hier aufgefallen ist, schon ganz am Anfang vom Saturday Night's Main Event, machen sie immer so, sie zeigen immer, wie die Leute ankommen. Ne? Oder hier der und der steigt aus dem Auto aus und sowas. Und es haben alle eigentlich, die sie gezeigt haben einen Pop gekriegt. CM Punk und Jey Uso hat man gleichzeitig eingeblendet, um, glaube ich, gar nicht so irgendwie, dass einer Face- und einer Heel-Reaktion kriegt. Deswegen haben die gleichzeitig eingeblendet. Wer aber gar keine Reaktion gekriegt hat, war Rusev. Das fand ich auch ganz witzig. Also für Penta gejubelt, für Dominic Mysterio super. Und Rusev war eigentlich den Leuten mehr oder weniger egal. Ich hatte zwischenzeitlich Rusev als Sieger eingeloggt, weil mein Verdacht war hier einfach, okay, pass auf, die wollen vielleicht Dominic Mysterio vor diesem gemutmaßten Match mit John Cena vielleicht tatsächlich diesen Titel wegnehmen. Dann ist natürlich so ein Triple Threat Match immer ganz gut. Es gibt ja immer noch diese Storyline, dass Sheamus noch nie den IC-Title gewonnen hat. Und er und Rusev hatten ja auch mal eine Fehde. Und dann dachte ich so, okay, dann lässt man jetzt hier Rusev gewinnen und dann hat er jetzt bis WrestleMania den IC-Titel, hilft ihm vielleicht und dann kann Sheamus endlich zum ersten Mal diesen IC-Titel gewinnen. Hat man sich Stand jetzt noch gegen entschieden. Dieter, wie hat dir das Match gefallen?
Ja, war mein Highlight von von dem Event. Also hat richtig Spaß gemacht, das Match. War auch eine interessante Paarung, ja. Also Penta, Dominic Mysterio, die ja doch beide irgendwie so lockere Typen sind und halt irgendwie, ja, wie soll ich sagen, da das Ganze nicht so ernst angehen und dann Rusev, wie er schon zum Ring kommt und eigentlich nur, komplett wild reinschaut. Also das war ein guter Kontrast. Und ja, ein wunderbares Match, also mit vielen coolen und sehr lustigen Momenten. Und ich bin sehr froh, dass Dominic Mysterio hier seinen Title Run fortsetzt. Also den finde ich sowieso großartig. Der darf ruhig noch ein paar mehr solche Matches abliefern.
Und wir werden ja irgendwann Liv Morgan auch wieder sehen. Also da ist auch storyline-technisch noch einiges dann, was uns da erwarten kann. Der Bub-Inspektor, erwartet er auch Liv Morgan schon sehnsüchtig zurück?
Ja, klar. Da freue ich mich, wenn der Dom wieder die Glocken läutet, so wie bei diesem Match. Mhm. Und
Ja. Michael Cole wusste ja gar nicht, was los ist.
Ja. Eigentlich war es schon offensichtlich, oder? Also dass der Rusev hat's ja auch überhaupt nicht gecheckt und der Rusev hat übrigens einen Dropkick gezeigt da gleich am Anfang vom Match.
Das haben wir
noch nie gesehen, oder?
Ja.
Aber doch kurz, Olli, was heißt offensichtlich? Also ich war wirklich überrascht. Ich habe mich auch gewundert. Okay, warum jetzt schon Ringglocke? Weil man hat wirklich, das war ja gleich zum Beginn des Aufgabegriffs. Aber ich habe das dann schon sehr überraschend gefunden, wie man dann Dominik gesehen hat mit dem Hammer bei der Ringglocke. Hast du das schon antizipiert oder wie?
Naja, irgendwie war es ja schon sehr überzeichnet dargestellt, weil eben Rusev dann so übertrieben gejubelt hat und so. Also, dass das nicht ganz rechtens war, dieses Gebimmel, das habe ich mir auf jeden Fall gedacht. Ja.
Okay.
Ja. Und dann in weiterer Folge irgendwie auch, dass das wahrscheinlich wieder ein Trick war von unserem Dirty Dom. War sehr gut.
Aber es gab auch noch eine lustige Szene mit Rusev. Weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Da war Rusev draußen und beim Publikum, da war so ein Kind, das hat ihn so angetippt und hat gesagt, let's go, Rusev. Und er hat das Kind angebrüllt, don't touch me. Und das Kind hat dann wirklich einen Meter zurückgesprungen und hat dann geschrien. Also wirklich 2-3 Mal aufgeschrien. Es war vollkommen fertig. Und da habe ich mir auch gedacht, naja, also bei Penta kannst du das wahrscheinlich machen. Aber der Rusev, der lässt sich da nicht betatschen.
Der Kinderschreck, Rusev. Ja, bei Penta hat man ja nur gedacht, wie er dann draußen gelegen ist. Ja, der pennt da.
Oh.
Okay, dann halt nicht.
Bravo. War gut gemeint, im Tippspiel tatsächlich 80%, knapp 81% auf Dominic Mysterio getippt. Und bei Monday Night Raw haben wir dann gesehen, okay, vielleicht kommt es ja doch nicht zu diesem gemutmaßten Match, ne, zwischen Dominic Mysterio und unserem guten Freund John Cena bei der Survivor Series, sondern ja, Rey Mysterio, der kam auf einmal zurück. Also vielleicht auch das, oder man hebt sich das noch ein bisschen auf. Da müssen wir wahrscheinlich noch mal ein bisschen warten. Aber Titelverteidigung hier erstmal in trockenen Tüchern. Das heißt, Dominic Mysterio weiterhin mit dem AAA-Mega-Title und mit dem Intercontinental-Title. Wenn man dann gesagt hat, Mensch, 12 Uhr ging das Ganze los, jetzt ist gleich 1:30, ich bin müde, ich gehe ins Bett, dann hat man wahrscheinlich nicht viel verkehrt gemacht. Denn im Main-Event, da traten dann noch zwei Leute aufeinander. In Teilen hat es so ein bisschen mich erinnert damals an Hulk Hogan und den Ultimate Warrior, nicht von WrestleMania 6, sondern viele Jahre später bei der WCW. CM Punk ist ja schon nicht mehr der Jüngste, ist manchmal ein bisschen ungeschickt. Da funktioniert im Ring auch alles nicht mehr so hundertprozentig. Aber Jey Uso, also was der da teilweise abliefert, also das wäre schon ein bisschen Slapstick, was die hier gemacht haben, dann das Ganze 20 Minuten 31, aber es ging ja um den vakanten Titel, wir wussten vorab schon, CM Punk, der sollte eigentlich hier gegen Seth Rollins antreten, auch das ja eine Fehde, die glaube ich niemals enden wird, und dann durch die Verletzung und durch die Vakantierung, sagt man glaube ich, ne, des Titels Jey Uso, der dann hier die Battle Royale gewonnen hat und ja, hier letztendlich dann im Main Event um den vakanten Titel gegen CM Punk antreten durfte. Bonusfrage war, wird es einen Heel-Turn geben, entweder von Jey Uso, von CM Punk oder vielleicht gar von beiden oder auch von keinem? Und Dieter, für wen hast du denn hier die Daumen gedrückt?
Bei dem Match natürlich schon für CM Punk, ja, Jey Uso, der nervt einfach nur mehr, also mich holt er gar nicht mehr ab. Und da müssen wir jetzt auch mal über die Entrances reden. Also das jedes Mal dasselbe, ja, Jey kommt irgendwo raus, dann wird gejietet, aber dass sie dann auch noch mal eine Zugabe geben, also da war ich dann schon richtig sauer, da war die Musik schon aus und dann schaut er noch mal in die Runde und dann geht die Musik noch mal los und wieder stehen alle da wie die Deppen und jieten auf und ab. Und ja, da habe ich mich dann gefreut, als CM Punk den Entrance gehabt hat und auch da, jetzt pass auf, Dennis.
Ja.
CM Punk ist ja so um die Kamera war so auf der Seite und er ist so rausgekommen, so ein bisschen um die Ecke und da habe ich mir aufgeschrieben, Punk kommt um die Ecke, als erstes sieht man die Tränensäcke. Das war wirklich, das ist mir so aufgefallen, weil die Kamera hat ihn dann ist ihm ins Gesicht gefahren und einfach zwei solche Beulen unter den Augen. Also das war wirklich schon Horst Tappert, Derek-mäßig. Das war echt krass.
Unser CM Punk.
Ich glaube, manchmal fragt er sich auch, 100.000 Falten im Gesicht, ja, und Operfrisur.
Ich glaube, manchmal fragt er sich, warum macht er das überhaupt noch? Und dann sieht er aber die Kreditkartenabrechnung von seiner Frau und die Tierarztrechnung von seinem Hund. Und dann denkt er, fuck, er muss doch noch 2-3 Jahre machen. Und
drum hat er sie jetzt aber auch arbeiten geschickt, seine Frau. Ja, die muss jetzt auch wieder
ganz in den genau, Ring. Muss jetzt auch mal wieder ran. Wir hatten hier ein paar Spots, die nicht so hundertprozentig funktioniert haben, wie sie sollten. Zum Beispiel auch diesen legendären Spot aus einem CM Punk Seth Rollins Match. CM Punk ist so auf den Knien und Seth Rollins fällt quasi nochmal so in einen Go to Sleep auf seine Schultern und so weiter. Aber Jey Uso, der war auch irgendwie, weiß nicht, er hat mich auch so ein bisschen an Jeff Hardy erinnert, zu seinen besten Zeiten, wo der einfach auch so voll mit Alkohol und allem war, dass der auch gar nicht wusste, was da im Ring abging. Also, das war kein gutes Match. Dann hat CM Punk noch probiert, einen Spear zu zeigen. Also, ich glaube, wenn wir alle drei ins Augustiner gehen, in Salzburg, und wir saufen das ganze Augustiner leer, wir würden danach noch einen besseren Spear zeigen, als CM Punk das hier gemacht hat. Also das war definitiv Teilweise schon Fremdschämen. Also,
und würden am nächsten Tag weniger verlebt aussehen als er. Ja. Und wir sind bei Gott auch keine Straight-Edge-Leute.
Ja,
definitiv. Na, der Spear, der war ja auf allen Vieren, oder? Der ist Punk ja nicht mal mehr hochgekommen, sondern halt gerade noch so irgendwie aus den Knien sich nach vorne fallen lassen. Na, das war wirklich, das sah ziemlich mies aus.
Letztendlich aber, und das war ja, ne, um auf die Bonusfrage zu kommen, kein Heel-Turn von niemanden. Also cleaner Sieg hier tatsächlich von CM Punk, 20 Minuten 31, müssen wir noch sagen. Zum Öffnungsmatch fällt mir gerade noch ein, Cody Rhodes mit den Crossroads auf den Titelgürtel, ne? Also zwischenzeitlich sich noch entschieden, den Titelgürtel nicht als Objekt einzusetzen, aber als Drew McIntyre ihn dann eben in den Ring geholt hat und auch der Referee ja kurzzeitig dann weg war, ne, dann Cody Rhodes tatsächlich hier doch zur dunklen Seite gegriffen. Also mal gucken, ob The Rock doch noch wiederkommt und hier die Seele von Cody Rhodes irgendwann doch vielleicht kaufen kann. Aber hier,
das deuten sie halt einfach wirklich so schön an, dass man den Trigger dann pullen kann, wenn man es braucht. Also das können sie jetzt noch 2 Jahre machen und es ist egal. Aber wenn es früher notwendig ist, dann können sie es auch machen. Also das ist eigentlich gar keine so schlechte Taktik von der WWE.
Ja. Beim Tippspiel 82.
Ja. Eins noch zum ersten Match, das fällt mir jetzt auch noch ein. Drew McIntyre hat ja da die Ring-Announcerin unterbrochen und hat ihr noch was ins Ohr geflüstert und dann hat sie gesagt, ja, the real American Dream, Drew McIntyre. Also das war auch, Wade Barrett und Michael Cole haben dann gesagt, ja, Mind Games und so weiter. Also Mind Games können auch andere besser, aber das habe ich auch interessant gefunden, was er damit jetzt bezwecken will, der Drew McIntyre.
Ja, stimmt. Das hat wenig Sinn irgendwie gehabt.
82% haben auf CM Punk getippt, also auch hier durchaus ein Favoritensieg.
So, ja. Da war ich nicht dabei, leider.
Nicht dabei.
Nein, ich habe auf No Contest getippt. Ich dachte, die Bronze greifen vielleicht ein und man macht das dann bei der Survivor Series nochmal oder vakantiert den Titel noch ein bisschen länger, damit, weil sonst, es hat ja überhaupt keinen Sinn, dass die Bronze aus dieser Battle Royale aus geschlossen worden sind. Und ich dachte, die sind jetzt sauer und kosten halt jetzt den beiden auch den Titel. Mhm. Und damit sie halt dann vielleicht selbst bei der nächsten Möglichkeit wieder eine Chance haben. Aber dass sie einfach brav zu Hause bleiben, nur weil es der Paul Heyman, glaube ich, gesagt hat oder so, das finde ich schon sehr, sehr langweilig. Also da dachte ich mir, probierst du es mal, weil sowieso der Damentitel wechselt. Und ein Titel pro Nee reicht ja im Normalfall unserem Paul Levesque. Aber ist keiner gekommen. Kein Eingriff. Nicht die Bronze, nicht Cena, der turnt oder irgendwas. Das ist schade, finde ich.
Fahrt. Wir gucken mal aufs Tippspiel, denn da gab es tatsächlich einige, die alle vier Matches und die Bonusfrage, es gibt keinen Heel-Turn, richtig getippt haben. 42. Dementsprechend lese ich mal ganz schnell vor. Tommy, Arto, Borsigplatz, Manuel Moser, Goldiger Kerl, Shotgun, Levjung 89, Alex 94, Rabe 90, New World Order, Salentoni, Olich 22, Unox, Kev 1808, 1994, Nick 316, der Nico, German Boy, APA, Pinolte 14, Teki 19, 1978, der am Wochenende Geburtstag hatte oder Anfang der Woche, also alles endlich gute Teki. Ich hatte auch alles richtig, der geile Stuhlgang hatte alles richtig, Luca Sambuka hatte alles richtig und warte, jetzt muss ich noch irgendeinen Knopf drücken. Smart Mark, Joe Vecchies, der Durchspieler, der Knödel, der Pilz-Junkie, der Schiffermast, der Wrestling-Fan 91, Xavi Alonso, Greed, Hoi, Stiepe, Umaga, André, Hüpp, der Sturschädel, Kort, Kerstin F., Alex, Roland Reigns und der Silas. Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten. Und damit gucken wir mal auf.
Vielen Dank, Dennis. Der Sturschädel, das bin nämlich ich. Und
ganz genau.
Den Skeletor, den stecke ich jetzt im Tippspiel schon seit längerem in die Tasche.
Ganz klar, der Sturschädel auf Platz 22, drei Plätze hoch. Also da sind die Top 20 hier noch in Sichtweite. Vor dir, Dieter, ist noch der Max Power mit 214 Punkten, einen Punkt mehr wie du. Genau wie der Kevin oder der Kev 1808 1994, 215 Punkte hat der German Boy, 218 Punkte hat der Lochi, genau wie der Durchspieler. 219 haben Shotgun, Borsigplatz und Manuel Moser. 222 Punkte hat der Salentoni, 224 hat der L. Frank Reno, 227 der Teki, 229 APAPS Man 1, 231 APAP Nolte 14, 231 ebenfalls der Olich 22, 232 Punkte auf Platz 7, Milan Miracle, 234 auf einem geteilten fünften Platz Joe Wakeyes und die New World Order, ein geteilter dritter Platz von Nico und mir, 237 Punkte, zweiter Platz Pigone und Platz 1 weiterhin Roland Reigns, jetzt mit starken 12 Punkten Vorsprung bei, noch einem Play und einem Smee. Also der Roland Reigns, der kann, glaube ich, schon mal langsam sein John Cena T-Shirt anziehen, sein John Cena Cap, seine John Cena Schweißbänder an den Armen, an den Oberschenkeln und am Stirnkopf, so sagt man, glaube ich, ne? Also das sieht schon verdächtig aus hier, nach dem Sieg.
Ja. Ja, da kann man, glaube ich, schon gratulieren, schön langsam.
Ja, vielleicht sollte auch mal eins jetzt vergessen. Ich hatte das mal bei einem Fußballtippspiel. Ich war vor dem letzten Spieltag war ich relativ, ich hatte irgendwie 8 Punkte Vorsprung oder sowas, also relativ gut vorne dabei. Und dann habe ich vergessen, den letzten Spieltag zu tippen. Und ich hatte so ein Glück, weil der Zweitplatzierte sich wahrscheinlich auch dachte, naja, ich kann gar nicht mehr gewinnen, hat auch vergessen zu tippen. Und also da hätte ich mich tatsächlich sowas von in den Arsch gebissen, wenn ich nach 33 Spieltagen harter Arbeit vergesse, den letzten Spieltag zu tippen und dann deswegen verliere. Aber so ging es glücklicherweise nicht aus. Naja, also, wir haben die Survivor Series und wir können ja mal gucken, was da Survivor Series 2025, was wir schon wissen. Das ist ja nicht so viel, denn es ist ein Wargames-Thema, aber darüber hinaus, Olli, wissen wir noch gar nicht so viel.
Nein, also nein, tatsächlich. Ich habe mir jetzt auch noch nicht so, also die McIntyre-Cody-Geschichte, oder? Wird sich wiederholen, aber das ist auch noch nicht fix.
Mal schauen. Weil es ist ja auch gar nicht mehr so super viel Zeit hin, ne? Also es ist ja am langen Thanksgiving-Wochenende in den USA. Das heißt, ich bin leider auf der anderen Seite der amerikanischen Küste. Das Ganze findet ja in San Diego statt. Ich bin zu der Zeit in Tampa in Florida und werde mir also schön mit einer schönen öligen amerikanischen Pizza und so einem schönen, kühlen Sixpack oder vielleicht auch zwei, das dann anschauen. Und bin natürlich mal sehr gespannt, was sie hier zusammen zimmern. Das Poster, du hast gerade schon gesagt, Olli, die Browns und Paul Herrmann. Also die werden hoffentlich hier dann auch eine entscheidende Rolle spielen. Dieter, hast du denn hier Leute, Matches? Was würdest du dir wünschen für die Survivor Series?
Habe ich mir noch gar keine Gedanken dazu gemacht. Also ist auch noch, ist ja noch 3 Wochen hin, ein bisschen mehr. Aber ja, es ist jetzt eh einiges passiert. Titelwechsel und Fäden. Auch bei Raw hat sich ja noch jemand den Bronze angeschlossen und Paul Heyman. Also da bin ich sehr gespannt, was sie da dann auf die Karte zaubern werden.
Genau, Logan Paul ist das Stichwort, ne? Sah erst aus, als würde er sich vielleicht hier, als würde er faceturnen, ne? Würde sich hier mit CM Punk irgendwie zusammentun und so war es aber letztendlich nicht, denn er, ja, ist er jetzt Mitglied der Vision? Wie muss ich mir das vorstellen, Olli?
Ja, wahrscheinlich ist das jetzt die Notlösung, denke ich mir mal. Also ich denke mal, dass man einfach jemanden gesucht hat, der da Rollins bis vielleicht WrestleMania ersetzen kann und dann werden die vielleicht auch gegen den turnen, weil er ja auch am Anfang so eben babyfacig auch so getan hat. Das heißt, den könnte man dann vielleicht nach WrestleMania wieder turnen, den Logan Paul. Und bis dorthin soll der da ein bisschen den Leader markieren. Dann kann man das auf Zeit spielen und wahrscheinlich eben dann auch irgendwie sich so wieder ins Rampenlicht drängen, dass die Browns dann auch jeden Grund haben, gegen ihn zu turnen, was sie wahrscheinlich auch gegen Rollins nach WrestleMania oder vor oder während gemacht hätten. Das wäre so meine Idee.
Dieter, was ja auch angekündigt wurde bei Saturday Night's Main Event, war das Turnier. Also war ja schon seit längerer Zeit spekuliert worden, ne? Wie entscheidet man jetzt, wer John Cenas letzter Gegner wird? Und er hat selber das Ganze angekündigt, sagt, es wird ein Turnier geben, 16 Teilnehmer und dementsprechend, ne, 4 Viertelfinals, 2 Halbfinals und dann ein Finale. Und der Sieger, der wird dann gegen ihn antreten. Das ist, glaube ich, der 13., ne? 13.12. Das letzte Match von John Cena Saturday Night's Main Event aus Washington. Und es gibt ja Gerüchte, ne? Also Donald Trump soll vielleicht da sein, Vince McMahon soll vielleicht da sein. Und wir wissen die ersten 2 Matches, also wir wissen die ersten 4 Teilnehmer dieses Tournaments. Rusev wird es im ersten Qualifying-Match zu tun haben mit Damian Priest. Und Shinsuke Nakamura wird es zu tun haben mit Sheamus. Wir haben ja schon in einem Video gesehen, da hat man, glaube ich, schon ein paar Leute gesehen, die da tendenziell noch teilnehmen werden. Und ganz spannend, hieß ja auch, ja, es werden Leute von Raw, von SmackDown, von NXT, aber auch Leute, die hier gar nicht arbeiten, teilnehmen. Und ich glaube, da kann man schon mal sagen, wow, 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 weißt du Bescheid? Unser Freund Zack Ryder, könnte ich mir vorstellen, dass der hier im Turnier auch ist, oder?
Du, wie ist das mit The Rock? Arbeitet der überhaupt noch oder kommt der vielleicht auch noch rein?
Das wäre geil.
Also, der kommt am Ende und kauft dann vom Sieger die Seele.
Der taggt sich ein beim Final so irgendwie. Da sagt er so, du Finalist, du gehst jetzt raus, ich komm rein oder so.
Ja. Zack Ryder gegen The Rock in der ersten Runde.
Nein, aber ich denke, also ich bin auch gespannt, weil ich glaube schon, dass sie irgendwie einen für das letzte Match der John Cena schon einen Gegner mit Historie vorsetzen werden und ob
Na
sich
gut,
der
Gunther soll es ja sein.
Jetzt habe ich dich akustisch nicht verstanden.
Gunther, das große Gerücht ist, dass Gunther das Turnier wohl gewinnen soll. Und der hätte ja eben lustigerweise tatsächlich gar keine, ne? Also hier ein Sheamus, ein The Miz, ein Rusev. Die haben natürlich alle große Historie, ein Zack Ryder eben auch, aber oder ein CM Punk, der da wahrscheinlich nicht im Turnier drin sein wird, ne? Aber tatsächlich ein Gunther an sich keine Historie, aber das soll wohl derjenige sein, den die WWE ausgewählt hat.
Würde ich ihm natürlich vergönnen, unserem Gunther. Als Österreicher freue ich mich immer, wenn der Spotlight bekommt. Aber ich sehe es irgendwie nicht. Also ich glaube, die werden da irgendjemanden aus dem Hut zaubern, mit dem man jetzt noch nicht rechnet.
Olli, wen siehst du hier?
Nimm mal schauen, ob natürlich unsere Lieblingsmusik Judas irgendwann noch erklingen wird.
Das wäre, ich glaube, der Vertrag läuft noch zu lange. Ich glaube, der Vertrag läuft noch bis mindestens Ende des Jahres. Also das wäre, glaube ich, tatsächlich erst was für den Rumble. Royal Rumble, ja.
Also ist eh vielleicht geiler.
Ja.
Okay, ja, also ich habe das mit Gunther auch gehört. Das wäre natürlich dann so eine Art Legendenkiller-Gimmick. Das steht dem sicher gut, mit dem kannst du einiges machen. Da kann er noch den AJ Styles und dann vielleicht den Jericho in Rente schicken. Also wenn er schon
keinen führt, vielleicht. Was ich mir gedacht habe, ein Match, was wir auch auf, ich weiß nicht, ob wir jetzt Jahre drauf warten, aber ein Match, was man dann auch noch WrestleMania-mäßig machen könnte. Und das wären dann potenziell die beiden letzten Leute, die John Cena jemals besiegt haben. Das wäre eben Gunther dann mutmaßlich vielleicht. Und auf der anderen Seite ein Brock Lesnar, ne? Also auch ein WrestleMania-Match, über das ja schon lange gesprochen wird. Und das würde dann vielleicht auch so ein bisschen erklären, warum man hier Brock Lesnar tatsächlich John Cena so komplett hat A, zerstören lassen und B, seitdem ward er ja auch nicht mehr gesehen. Mhm. Also vielleicht baut man das dann irgendwie auf, ne? Dass ein Gunther sagt, hier, pass auf, ich habe John Cena in Rente geschickt und dann kommt Brock Lesnar und sagt, hier, aber Ich habe ihn schon so weit auf die Rente vorbearbeitet, dass du nicht mehr viel zu tun hattest.
Also, stimmt, das hatte ich auch mal im Kopf, auch so in die Richtung, dass Gunther vielleicht dem Cena, wenn er ihn schon besiegt, dann nochmal Tribut zollt, ihn quasi hochleben lässt. Und dann kommt der Brock Lesnar und legt sich mit dem Gunther an. Und dann hast du den Gunther vielleicht auch eher auf der Babyface-Seite.
Ja, also man darf gespannt sein, denn wir haben hier noch ein bisschen Zeit. Ne? Also es sind jetzt noch 5 Wochen bis zu diesem John Cena-Match und dementsprechend mal gucken, vielleicht auch ein Brock Lesnar. Vielleicht ist der auch auf einmal hier in diesem Turnier drin oder so. Ne? Ein The Rock. Was ist eigentlich mit unserem guten Freund JBL? Das war ja ne, damals WrestleMania 21 der erste World Title Sieg von John Cena, ne, gegen JBL, WrestleMania 20, gegen The Big Show. Wo ist The Big Show? Ist der auch in dem Turnier drin, ne? wen kann man hier noch? Was ist mit Eddie Guerrero? Wird der vielleicht auch noch einen kurzen Auftritt hier haben?
Vince McMahon vielleicht.
Vince McMahon, Mann.
Oder Donald Trump.
Ja, beide vielleicht. Vince McMahon, aber auch mit Vince McMahon, jetzt ist ja auch Movember. Vince McMahon, aber dann hoffentlich auch noch mit diesem richtig ganz feinen Schnürres, den er zwischendurch mal hatte. Also. Naja, wir werden euch auf dem Laufenden halten. Wollen euch natürlich auch noch kurz sagen, was bei AEW los ist. Wir haben ja letzte Woche vor Dynamite aufgenommen und dementsprechend auch noch ganz, ganz dringender Tipp, nochmal in das Dynamite von letzter Woche reinzugucken. Es gab nämlich für mich eins der besten Segmente des Jahres bisher. Wer sich noch an Halloween letztes Jahr erinnert, da war der Hangman, ich weiß nicht, welche Fehde er war, aber er war verkleidet als dieser Marshmallow-Mann, ne, aus Ghostbusters. Und in der letztwöchigen Dynamite-Sendung ging es dann um Vertragsunterzeichnung hier mit Samoa Joe. Das Match werden wir ja dann bei Full Gear sehen. Und dann kam auch eben, ne, weil es die Halloween-Ausgabe war, kam eben auch wieder diese Maskottchen quasi raus. Und Samoa Joe sagte schon so, ah, pass auf, könnt mich nicht verscheißern. Wir verprügeln jetzt hier mal richtig den Marshmallow-Mann. Und als man dem Marshmallow-Mann dann aber die Maske abzog, war es gar nicht der Hangman. Und dann stellte sich raus, der Hangman hat sich als Tony Schiavone verkleidet und richtig, richtig geil. Tony Schiavone hatte so eine Phantom der Oper Maske an, die hatte er wohl auch schon vor 40 Jahren bei irgendeinem WCW Pay-Per-View auf, also auch da einen schönen Rückblick an seine Karriere und man hat's dann wohl tatsächlich so gemacht, ne, dass der Hangman, der Text war abgesprochen, der Hangman hat den Mund bewegt und Tony Schiavone hat aber aus dem Backstage-Bereich gesprochen und also wirklich großartig gemacht. Wenn ihr das nicht gesehen habt, geht bitte auf YouTube, guckt euch das an und als dann auf einmal der Hangman als Tony Schiavone verkleidet kurz hinter Samoa Joe stand, denn es gab einen Toast, es wurde ein Toast ausgesprochen und in dem Toast wurde aber komischerweise der Hangman so gelobt und da hat Samoa Joe schon ja leichte Zweifel und dann sprach der Hangman auf einmal mit seiner eigenen Stimme und das Publikum wusste auch erstmal gar nicht, was los war. Also für mich eine der großartigsten Angle, die wir dieses Jahr hatten, hat der Hangman sich durchaus Gedanken gemacht.
Absolut, voll cool. Das war wirklich richtig cool. Wenn man das nicht vorher schon gespoilert bekommen hat, dann war das eine richtig gute Überraschung. Und die Tony Schiavone Referenz, das ist auch das finde ich schon schön, wenn man sich da ein bisschen Gedanken macht, auch der Marshmallow Mann und so. Das ist doch fein. Ich habe übrigens letztens Halloween Havoc 93 mir mal ein bisschen angesehen, ein bisschen durchgeklickt und Das ist auch eine Empfehlung. Da ist nämlich Tony Schiavone in Höchstform der Anfangseinspieler ist großartig. Der dauert ungefähr 10 Minuten, wo die Kinder eben von Haus zu Haus gehen und Tony Schiavone ist der Hausherr von seinem Spukhaus. Und das ist richtig, richtig geil. Tony Schiavone
hat er die Phantom der Opermaske auf.
Da nicht, da spielt er so eine Art Dracula, also das einzige Mal, dass er Heel ist und, okay. und macht das richtig gut und ist sehr, sehr lustig und dauert ewig lang. Und es kann sein, dass er dann sogar die Phantom der Opermaske dann aufhat bei dem. Nein, Blödsinn. Dann im Laufe des Halloween Havoc 93 ist er als Jesse Ventura verkleidet. das ist auch geil. Okay.
Also mit, der ja auch bei Saturday Night Main Event nicht mehr zu sehen ist. Ne?
Also
der
das
ist
ganze auch Retro-Feeling war nicht mehr da. Also schade eigentlich.
Ja. Bei Dynamite, auch ein bisschen was passiert. Wir wissen ja, nächste Woche ist Blood and Guts Zeit und dementsprechend gibt's aktuell ja wie so Art ja keine Qualifying Matches. Bei der WWE ist es meistens ein Match, ne, ein Heel gegen ein Face oder ein Tag Team Match, wo dann festgelegt wird, naja, wer kriegt den Vorteil, ne, weil bei WarGames ist natürlich oder Blood and Guts ist natürlich typischerweise so, es fangen zwei an und dann irgendwann kommt von dem einen Team der nächste rein und dann 2 Minuten später von dem anderen. Also ein Team ist quasi die ganze Zeit im Vorteil. Und typischerweise sind das natürlich die Heels, weil wenn die Babyfaces in Überzahl sind, ist immer so ein bisschen komisch. Aber hier bei AW macht man es dieses Jahr so, es gibt ein Typ Best of Three. Das heißt, es gibt Matches und das erste Match gewinnen die Faces. Wenn die Faces das zweite Match auch gewinnen, ist es vorbei, dann haben die Faces den Vorteil. Sollten die Heels das zweite Match gewinnen, dann steht's 1-1, dann gibt's ein Entscheidungsmatch. Finde ich ganz netten Ansatz, den man hier gemacht hat. Und wir wissen ja auch bei den, wir wissen doch gar nichts vom, ich weiß mein Pay-Per-View, hatte die Pay-Per-View-Card auf. Müssen wir eben gucken. AEW Blood and Guts 2025. Dann können wir euch das hoffentlich auch schon mal sagen. Wir wissen bei den Damen, es wird ja ein Damen- und ein Herren-Match geben. Bei den Damen Jamie Hayter, Willow Nightingale, Harley Cameron, Timeless Toni Storm und Nina Shirakawa, die zusammen mit Chris Statlander antritt auf der Face-Seite gegen Julia Hart, Sky Blue, Tekla. Da kommt auch wieder hier österreichischer Blut durch. Megan Bain, Marina Shafir und Mercedes Moné, das ist das Damenmatch. Und bei den Herren ist es Darby Allin, Roderick Strong, Mark Briscoe, Orange Cassidy und Kyle O'Reilly haben es zu tun mit den Death Riders. John Moxley, Claudio Castagnoli, Wheeler Utah, Daniel Garcia und Pac. Und die catchen jetzt gerade dann noch aus, wer darf denn jetzt tatsächlich hier den vermeintlichen Vorteil haben. Aber offiziell, das Match geht ja so erst los dann, wenn tatsächlich alle im Ring sind. Das werden wir nächste Woche Mittwoch sehen. Und on top, Dieter, gibt's auch noch Out of Nowhere, das wurde ganz am Ende von Dynamite angekündigt, gibt's nächste Woche noch Nikos und mein Lieblingsmatch, ein False Count Anywhere Match zwischen dem Hangman und Hobbs.
Ja. Bin ich gespannt, also was der Hangman mit Powerhouse Hobbs anstellt. Also irgendwie passen Powerhouse. Für mich passen für mich nicht so zusammen. Ach so, Powerhouse vielleicht, ja. Powerhouse. So, durch die Halle reiten.
Das passt gut,
ja. Du, aber Dennis, hast du, ich habe jetzt auch die Wikipedia-Seite offen, beim Match Nummer 2, Darby Allin, Roderick Strong und so weiter. Also ja. Da sind die Faces ja nur 5 und die Death Riders, da sind 6 angeführt. Oder wären da 5 von den 6 ausgewählt? Oder?
Bei mir stehen hier 5.
John Moxley, Marina Shafir darf da nicht mitmachen.
Wheeler Utah.
Ja. Ah, okay, sorry. Ja, alles klar.
Hm. Ja, apropos on the top, oder Dennis? Ganz wichtig noch, die neue Nationalmeisterschaft.
Wer sich bis jetzt gedacht hat, Mensch, es gibt einfach zu wenig Titel bei AEW und besonders nachdem ja hier der Titel zwischen Kenny Omega und Kazuchika Okada vereinigt wurde, Olli, für den haben wir gute Nachrichten.
Ja, es gibt einen neuen Champion-Einzelgürtel, und zwar den National Champion. Ich habe schon so lange darauf gewartet und bin schon wirklich gespannt, wer der erste Träger dann sein wird. Wird ermittelt in einem Casino-Gauntlet-Match. Und für mich kann es eigentlich nur einen geben, und das ist Bobby Lashley. Weil ich glaube, dass er ist das. Die haben den für den eingeführt, weil Okadas Titel, ja, der klebt ja auch an dem.
Ja.
Das heißt, den kannst du ja auch nicht weitergeben.
Ja.
Ich weiß nicht, wie lange der TNT-Belt noch bleibt bei Kyle Fletcher. Und ja, von daher, klar.
Bobby Lashley war tatsächlich auch meine erste Idee. Dann habe ich aber gelesen, ich weiß nicht, ob das bestätigt ist, dass der Titel irgendwie so ein bisschen auch in den Indies verteidigt werden soll. Dass er deswegen eben National heißt, um den tatsächlich auch so ein bisschen in den Indies zu verteidigen. Und da sehe ich Bobby Lashley natürlich nicht. Ne? Also den sehe ich jetzt nicht, wie eine Mercedes Moné hier nach Wien fliegen und da im Zirkuszelt den Titel zu verteidigen oder sowas. Von daher
habe ich kommt übrigens heute per Mail gekriegt, jetzt zu kaufen die Karten für einen Prater Wintercatch. Der ist jetzt im Dezember. Da müsste man direkt hingehen und schauen, ob die Mercedes wieder kommt.
Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, also sobald Mercedes Moné hört, dass es da einen neuen Titel gibt, da steht sie dann schon auf der Matte, ganz egal, ob da Bobby Lashley steht oder wer anderer. Die holt sich den. So, was haben wir denn hier? Prater Catchen. Ich habe hier noch den alten Termin. 6. Juni und 7. Juni. Dann muss man auf pratercatchen.at gehen. Und da sehen wir es hier. 12. und 13. Dezember. Karten gibt es hier. Was kosten da die Karten, Olli, weißt du es?
Waren gar nicht so billig. 45 Euro oder 50 oder so.
Na, Meet and Greet mit James Storm. Hallo, hallo, hallo.
Ja, dann.
Die kosten 25 Euro. Ach so, Foto, Autogramm plus Getränk. Also du kannst mit ihm anscheinend dann auch ein Bier trinken. Ah, nee, ist ein alkoholfreies Getränk. Das kostet 25 Euro. Das ist ja mega fair. Tag 1 beim Catch kostet Reihe 1 60 Euro. Reihe 2 46 Euro. Die sind aber schon ausverkauft. Ab Reihe 3 33 Euro. Und da muss man sagen, das ist ja super fair. Also wir überlegen ja auch, in 2 Wochen kommt die WXW nach Deutschland, nach Hamburg. Und da ist man aber auch mittlerweile, ich glaube, über 40 Euro los für einen Stehplatz. Und da kommen ja noch mal 140 Euro für Bier dazu. Da muss man natürlich dann schon gucken. Ne? Aber hier, Reihe 3, 33 Euro. Also ich hoffe, Olli, da gehst du hin.
Ja,
du bist ja auch im Logo drin vom Prater Catchen.
Ja, mal sehen. Ist terminlich ein bisschen schwierig für mich. Ich habe schon vorgeschaut. Aber ja, mal schauen. Termine sind da, um sie nicht einzuhalten. Also
das privaten. Hört sich nach dem Plan an. Also, genau, wenn ihr mit dem Olli zusammen zum Prater catchen möchtet, denn so haben zum Beispiel der Reinhold und ich uns ja kennengelernt. Also nicht beim Prater catchen, sondern damals als der gute Brett der Hartmann Hut nach Oberhausen kam. Und ich hatte noch eine Karte übrig und da habe ich auf damals noch Twitter, ne, mittlerweile Ex, habe ich geschrieben hier, ich sag, welcher Redsoholic hat spontan Lust? Und hat der Reinhold geschrieben, ja hier, ich wohne in Oberhausen, ich könnte in 20 Minuten da sein. Und so fing das alles an. So habe ich zum ersten Mal den Reinhold gesehen, als ich schon in der Halle war und draußen stand das Fußvolk und hat gewartet. Und dann ging die Tür auf und habe ich gesagt, der ist es, mach wieder zu. Und dann haben wir da schön geguckt. Und der Main Event war Rob Van Dam gegen Sabu in einem Hardcore-Match. Und ich musste zu meinem Zug dann auch irgendwann. Und wir sind quasi so, die beiden, ich weiß noch, wir sind so dann am Ring vorbeigegangen, so Richtung Ausgang. Und in dem Moment hat gerade AVD Sabu durch so einen Holztisch geslammt, so quasi 30 Zentimeter neben uns. Und wir so, ja, cool, Jungs, ihr habt das alles hier im Griff, ne? Wir müssen schon mal Richtung Ausgang, aber wir gucken noch zu. Und das war schon ganz witzig. Wir hatten leider keine Mercedes-Money, aber na ja. Olli, wir haben es ja schon angekündigt, wir müssen natürlich hier auch noch ein Segment unterbringen, nicht irgendwie unterbringen, sondern wieder mit zwei fantastischen Geschichten rund um unseren guten Freund Stefan Otterpohl. Der wird nämlich nächstes Jahr am 19. März wird er 50 Jahre alt und das wollen wir natürlich entsprechend feiern. Das wollen wir aber nicht mit so einem ollen Adventskalender nur feiern, 24 Tage, 24 Mal Schokolade. Nein, wir feiern das Ganze 25 Wochen mit jeweils zwei Geschichten, die 50 besten Geschichten, Stories, Anekdoten rund um unseren Freund Stefan Otterpohl. Ich hau einmal aufs Jingle, Olli, und dann haust du mal eine raus.
Sehr gerne.
Otterpolio, du schwingst deinen Schweif und wir erzählen Geschichten aus deinem Life, yeah.
So, jetzt bin ich aber auch gespannt, Olli, denn im Gegensatz zum Dieter bist du dem Stefan Otterpohl ja tatsächlich schon begegnet.
Das stimmt, ja. Ich hoffe, du hast diesmal den Jingle wirklich abgespielt, weil in der letzten Folge hast du es vergessen.
Ich habe ihn nachträglich noch eingebaut. Ich habe ihn nachträglich noch eingebaut, dann ja, warst du zu schnell.
Ach so, okay, verstehe. Du hast nochmal die Folge neu hochgeladen.
Ganz das genau, ganz genau. Ich glaube, ich habe Ärger von Nico gekriegt. Ich kriege ganz oft, was ist ganz oft, aber häufiger von Nico mal so nichts. Und dann hat den Jingle nachträglich noch eingebaut. Und ich bin auch ganz fleißig dabei, von ChatGPT die einzelnen Episodenbilder quasi zu den Geschichten erstellen zu lassen. Und innerhalb der nächsten Woche, also bevor ich in den Urlaub fahre, stellen wir dann auch die YouTube-Dinger online. Dann kann man auch die Dinger nochmal nachhören. Ne? Also dann gibt's wirklich eine Playlist mit den Opa-Stories und mit allem drum und dran. Und Olli, da wird auch diese Geschichte von dir auftauchen.
Das ist schön. Also für mich war das so. Ich war ja schon einige Jahre natürlich Reds-Hörer. Und Otterpol, Opa, Ottenpol, eine absolute Legende und man kann wirklich, auch wenn man die Person nicht kennt, sofort connecten mit ihm. Und das ist wunderschön gewesen. Aber es war natürlich dann, wie es dann für mich soweit war, wie ich dann bei euch mit auf der Reds WrestleMania Reise war. WrestleMania 39, glaube ich, war es, oder? In L.A.? Das war dann schon für mich eine sehr spezielle Situation, auf diese großartige Legende zu treffen. Dich und Nico habe ich ja schon gekannt, aber Stefan Otterpol noch nicht. Und dann war es soweit. Ich mit dem übermäßigen Jetlag dann zu euch ins Hotel gestoßen. Du hast mich netterweise abgeholt vom Flughafen. Und dann stand er und war sowas von nett und unkompliziert und freundlich und ein unglaublich sympathischer Bursche, liebe Leute. Also alle die ihn nicht kennen, bitte lernt Stefan Otterpol kennen. Einer der sympathischsten Ersteindrücke, die ich von einem Menschen jemals hatte. Vor allem natürlich auch, weil er immer irgendwo ein Bier für mich hatte. Und das ist natürlich auch schön. Also immer, wenn das Bier schön langsam zur Neige ging bei uns im Hotel, war der Stefan dann schon am Sprung und sagte, kommt, wir fahren noch schnell mal rüber und holen neues Bier. Und meistens hat er auch gesagt, ich bezahl's. Oder er hat es nicht gesagt, einfach getan. Und das ist auch sehr, sehr, sehr toll und sympathisch. Und die Geschichte, die mir natürlich am, also zwei Geschichten sind mir am meisten haften geblieben. Die eine hast du schon erzählt mal, aber die möchte ich aus meiner Sicht auch nochmal erzählen. Man hatte schon gehört, dass er einen etwas nervösen Darm hat und dann sind wir gemütlich spaziert am Strand von L.A. Wir sind dann zum Pier. Wie heißt der berühmte Pier in L.A.?
Santa Monica Pier.
Santa Monica Pier, genau. Also vom Parkplatz zum Santa Monica Pier spaziert, ungefähr, weiß ich nicht, was, ein Kilometer oder so. Wunderschönes Wetter, ganz gemütlich alles. Und dann ist circa 20, 30 Meter vor uns auf der linken Seite hinter so einem Absperrzaun ein Dixi-Klo, weil da war eine kleine Baustelle, die war gerade nicht in Bearbeitung, aber schon sehr, sehr grindig und ekelhaft hat das Ganze ausgesehen, muss man wirklich sagen. Und plötzlich ist der Stefan weggedüst und hat gesagt, ich glaube, da muss ich kurz mal abbiegen. Und ich dachte, er macht einen Scherz. Und dann ist er da wirklich rein, irgendwo durch den Zaun geschlüpft und in dieses Dixi-Klo reingegangen. Und ja, man hat da doch eigentlich relativ lange verweilt. Also das war kein Schnellschiss. Ich glaube, der hat das auch ein bisschen genossen und ist dann irgendwann, ja, nach eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde wieder zu uns zugestoßen. Und das war schon sehr, sehr legendär, finde ich.
Ja. Ich habe gerade mal den Link in unseren Chat geschickt, weil ich glaube, das ist das Haus. Also ihr könnt es ja selber mal eingeben, Santa Monica Pier, dann Street View und quasi so ein Stückchen, bevor man zum Pier kommt. Ne? Also wir haben Richtung Norden geparkt, Richtung Nordwesten und dann war halt ein Haus, mittlerweile hier auch bei Google Street View haben sie jetzt mittlerweile tatsächlich da großen Bretterzaun vorgemacht. Das war im Umbau. Ich weiß nicht, ob sie das richtig abgerissen haben und neu gebaut haben oder enternt haben oder sowas. und da war so ein kleiner Bauzaun und da stand dann eben so ein Dixie-Klo, ne? Und Opapol wirklich wahrscheinlich wieder, ne, 2 Kaffee, 4 Zigaretten, hatte richtig, richtig Druck auf dem Darm. Und wir haben gesagt, ey, da hinten ist doch der Pier, da gibt's doch ein Klo. Aber dann guckt er so durch den Dings, sagt so, ja, hier ist doch ein Dixie-Klo. Und das war so, Kamera überwacht und alles, ne? Also wir dachten, da kommen gleich die Hunde. Aber es hat ihn nicht abgehalten. Er hat das Dixie-Klo aufgesucht und wird den Inhabern und den Bauarbeitern, denke ich mal, eine schöne Überraschung, ein schönes Ei ins Nest gelegt haben, denke ich.
Absolut, mal. Ja. Ja, ist auch was Wertvolles. Und war wirklich sehr, sehr, sehr amüsant und zum Lachen. Also das war großartig. Und das Zweite, was mir noch im Kopf ist, war nicht so spektakulär, aber irgendwie auch ein sehr sympathischer Zug. Und zwar eine Taxifahrt, eine relativ lange, in die Stadt rein. Und da hat der den Taxifahrer voll gequatscht die ganze Zeit. Und das habe ich total witzig auch gefunden. Also einfach dieses Bedürfnis seinerseits, mit dem Taxifahrer, den Taxifahrer zu unterhalten, ist mir vorgekommen. Aber irgendwie auch, ich glaube, er war auch sehr interessiert irgendwie an dem, was der so gesagt hat. Also ist ja auch ein interessierter Mann, unser Stefan Otterpohl. Und das hat mir irgendwie auch gut gefallen. Also der hat da die größte Gaudi, würden wir sagen, mit diesem Taxifahrer gehabt.
Ja. Opa ist ein Lebemann und dementsprechend natürlich auch an anderen Lebemännern, wie zum Beispiel den Taxifahrern, interessiert. Ich habe natürlich auch noch eine Geschichte und ich habe es gerade mal parallel recherchiert, denn ich bin ja großer Kino-Fan. Ne? Parallel muss man sagen, aktuell ja auch der Pumuckl im Kino, kommt aber wahrscheinlich auch demnächst dann im Fernsehen. Ne? Also auch da, ich bin großer Kinogänger. Morgen zum Beispiel gehe ich in das große Zurück in die Zukunft Triple Feature. Morgen geht's also zurück. Ah, siehst du, hier in Hamburg?
Das wäre schön, ja. In Wien.
Großer Kinogänger und Nico und ich, wir sind ja auch Kinder der 80er, ne? Also der Freund Stefan, End 60er, Anfang 70er. Und da haben wir gesagt, pass auf, ein Film von Marvel, der hat uns richtig geflasht. Guardians of the Galaxy, ne, ist ja auch hier auch 80er, bla bla bla, und Musik und so und so. Und haben wir gesagt, pass auf, wenn Guardians of the Galaxy 2 rauskommt, den müssen wir auf jeden Fall im Kino sehen, da müssen wir am ersten Tag hin. Gemacht, getan, der kam Anfang 2017 in die Kinos. Ich bin ja Ende 2016 nach Hamburg gezogen und dann haben wir uns verabredet. Nico, Otterpohl und ich weiß nicht, ob auch, ob noch jemand dabei war, also ob noch Nikos Freundin dabei war oder meine Frau oder sowas, aber mindestens wir drei. Und Stefan hat natürlich gesehen, Moment, wie läuft der Film? 136 Minuten, das sind ja mehr als 2 Stunden. Da, wie soll man das ohne ein Sechserpack Bier aushalten? Ne? Also Otterpohl sich erstmal ein Sechserträger, ich hoffe, ich gebe die Geschichte, ist jetzt schon ein bisschen her, aber ich hoffe, ich gebe die Geschichte 1:1 wieder. Erstmal einen schönen Sechserträger Bier mit reingenommen und irgendwann dann natürlich auch, das sind nur kleine Flaschen, 0,33er, irgendwann dann im Dunkeln und mit den Füßen und sowas, irgendwann fing es dann auch an zu klimpern, ne? Die ganzen leeren Flaschen wurden dann mal umgeschmissen und irgendwie Nico und mich hat dieser Film doch sehr gefesselt, was vielleicht auch daran lag, dass wir so ein bisschen dem Film verfolgt haben und zugehört und zugeschaut haben. Stefan war aber irgendwie, der hatte primär auch Durst und konnte, glaube ich, auch dem Film oder wollte dem Film auch nicht so ganz folgen, sodass dann früher oder später auch nach einer halben, dreiviertel Stunde Zwischenrufe kamen wie langweilig und irgendwann ist er dann auch einfach, ich glaube, Nico hat ihn dann auch mal in die Rippen angestoßen, so dann Motto, ey, pass auf, blamier uns hier nicht. Und dann ist Otterpohl rausgegangen zum Telefonieren und hat dann die zweite Hälfte des Films, glaube ich, draußen im Foyer auf uns gewartet, bis wir rauskamen. Also, ich weiß nicht, ob Stefan jemals Guardians of the Galaxy 2 zu Ende geguckt hat, aber wenn jemand vielleicht noch ein Geschenk für ihn sucht, so eine gute alte DVD oder eine Blu-ray von dem Film, ich glaube, da würde er sich sehr freuen, dass er tatsächlich den auch noch mal vielleicht nüchtern und nicht ganz so durstig, vielleicht sogar in der Badewanne zu Ende gucken kann. Habt ihr den Film gesehen? Habt ihr noch Erinnerungen daran?
Ich wollte gerade sagen, da muss man dem Opa aber eine Blu-ray und ein Sechserpack Bier schicken, weil er dauert ja 2 Stunden 30 oder so. Ja,
ja.
Genau. Zu Guardians of the Galaxy ja auch, mag ich auch sehr gerne. Also mir ist so gegangen wie dir, Dennis. Der erste Film hat mir ungeheuer gut gefallen. Zweiter war dann okay und ja, aber zum ersten schließt nichts auf, muss ich sagen.
Ich bin ja auch großer Fan hier von Rocket, von dem, was ist es, ein Erdhörnchen? Ja, was
denn? Ja, ein Waschbär, oder?
Waschbär ist es. Und ja. Für den, ich glaube, der dritte war ja der, ist ja der letzte in Anführungszeichen gewesen. Und da hatte man, oder war es sogar der vierte, da hat man ja angeteasert, dass einer stirbt und dass es Rocket ist. Und da hatte ich tatsächlich auch im Kino Tränen in den Augen. Spoiler, Rocket ist nicht, stirbt nicht, aber ist, glaube ich, kurz davor oder sowas. Ich müsste ihn noch mal gucken. MCU würde Rocket als normaler Waschbär auf der Erde. Genau, es wird auch seine ganze Historie gezeigt. Also ich bin ja, großer Rocket-Fan.
Tragisch, traurig, ja.
Ganz genau. Also dementsprechend eine meiner Lieblingsserien. Wenn ihr das noch nicht kennt, Guardians of the Galaxy, auf jeden Fall große, große Empfehlung. Und vielleicht gibt's da auch dann am 19. März nächstes Jahr ein großes Triple-Feature, wo nochmal alle drei Teile hintereinander laufen. Und zum Ticket gibt's einen Kasten Becks dazu. Also.
Ja, cool. Du und Dennis, mir geht's ja so wie Olli, ja. Also für mich auch, ohne ihn persönlich zu kennen, aber unser Otter ist eine Living Legend, ja, hier in Reds. Und ich hab dir damals sogar den Screenshot geschickt. Nächstes Jahr, Reds Reise, ja, nach London am 30. August. Ja. Da habe ich mir eingetragen im Kalender All in London. Meet the Legend. Und da meine ich jetzt nicht Kevin Omega oder Adam Page oder Darby Allen.
Oder Reinhold.
Also, lieber Stefan, wenn du da wirklich hinfährst, also Dennis und Nico haben das schon als fix verkündet, ja, dann ist das ein sehr, sehr starkes Argument, dass wir da auch mitfahren, Olli, oder?
Ja, also ich habe es mir auch schon eingetragen. Wenn jetzt auch noch der Posaunen-Flori dabei wäre, dann wäre die Sache rund.
Also Ferien im Burgenland. Aber ich glaube, das hatten wir schon gecheckt, ne? Das
haben wir Burgenland, schon gecheckt.
Burgenland
eine Woche noch geht noch, ja. Das geht genau aus. Das
sehr gut
gerade
sehr
wieder,
gut.
Ja.
Also All In, das steht tatsächlich. Und ja, Stefan hat schon zugesagt. Das ist doch dann auch eine Reise, die seinem 50. Geburtstag dann im Anschluss. Der Geburtstag ist dann schon 5 Monate her, aber das ist ja, wenn man 50 wird, ich spreche bei mir immer, ich habe eine Geburtstagswoche, einen Geburtstagmonat. Ich würde sagen, wenn unser Stefan Otterpohl, wenn der 50 wird, dann hat der ein Geburtstagsjahr. Dann kann er das ganze Jahr über feiern und das werden wir vor allen Dingen dann auch in London machen, bei All In. Und da werden wir ein paar Bierchen verhaften mit dem Posaunen Florian, mit dem Nico und so weiter. Das wird, glaube ich, sehr, sehr gut. Ich glaube, wir sind durch mit dem Catchen, aber wir werden ja gleich einmal rüberwechseln in euren Podcast. Wer nämlich jetzt sagt, Mensch, Olli und Dieter, irgendwie kommen mir die bekannt vor. Die Stimmen habe ich schon mal gehört. Wir haben ja schon einige Podcasts auch zusammen gemacht, unter anderem den Machtschädel, den guten He-Man-Podcast. Und jetzt macht ihr aber ja Pumuckl.
Genau, ja. Pumuckl Sturschädel, wir reviewen alle Pumuckl Hörspielfolgen und nehmen auch die TV-Folgen immer so mit. Ja, und heute, Dennis, geht's um Pumuckl und die Ordnung. Ja, da muss der Pumuckl lernen, wie er Ordnung hält. Wäre eine Folge, da hätten wir den Otter auch einladen können, oder? So ein bisschen im Flaschenkeller da mal einordnen. Einordnen die leeren Flaschen in die Kästen und so. Ja.
Ich bin sehr gespannt. Also, wann geht die Folge online? Wisst ihr das schon?
Auch morgen. Auch morgen, sonst du gehst ja heute wahrscheinlich noch raus damit, oder?
Ja.
Und ja.
Perfekt. Also, dann
12 Uhr von Donnerstag.
Ach, ausgezeichnet. Dann verlinken wir euch das nochmal und dann könnt ihr dann, wenn ihr die Folge jetzt hier fertig gehört habt, könnt ihr direkt rüberwechseln zum Sturschädel und dann sprechen wir gleich noch ein bisschen über den Pumuckl. Ich sag schon mal vielen, vielen Dank, Olli, vielen, vielen Dank, Dieter. Ich glaube, ihr habt den Nico so gut vertreten, wie man das nur machen kann. Und nächste Woche hören wir den Nico hier wieder. Ich glaube, er landet am Mittwoch. Der wird also, wenn wir am Donnerstag aufnehmen, hoffentlich noch ordentlich gejetlaggt sein. Und dann hören wir ihn hier aber. Und ich denke mal, er hat einiges zu berichten. Wie gesagt, ihr habt schon gesehen, er stand vor dem Tokyo Dome. Ich habe ihn beim Omnipolos gesehen. Es wurden einige Biere verhaftet. Bei Nintendo war er. Er fährt mit dem Bullet Train noch, also da steht noch einiges an und da wird er sicherlich einiges zu erzählen haben und natürlich wird er auch wieder zwei neue Otterpol-Geschichten zu erzählen haben, denn die Road to Oppermania 50, die ist ja im vollen Gange. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Ich sag tschüss, bis dann. Ja, ihr müsst noch was sagen.
Ach so, ja, alles erdenklich Gute.
Ja, danke Dennis für die Einladung, hat richtig viel Spaß gemacht und ja, ich freue mich dann auch, wenn ich den Nico wieder höre, vielleicht kommt der auch mal wieder beim Pumuckl Sturschädel vorbei. Alles Liebe und ciao.
lasst es derbst krachen. Bam.
Zip.